ein herzliches Willkommen zu unserer 100. Episode. Wenn man die 50.1 Episode nicht mitzählt. Aber ja, unser 100. Film in dieser. Ja, das tun wir. Unser 100. Film in der Top 250. Wir sind zwei Fünftel. durch. mehr als zwei Fünftel durch. Nee, ich fühle mich eigentlich relativ fit. Wie geht's euch? Ted, hi, hallo.
Hey, mir geht's nicht so gut. Ich bin immer noch krank. Ich will Weihnachtszeit alles. Aber ansonsten, gerade das Intro war so hype, dass es mir dass jetzt gerade so ein bisschen Adrenalin-Spike ist. Also mir geht's gut.
Sehr schön.
Das nur aufrechterhalten.
Ich bin auch. Ich muss mich auch hochhypen, damit ich von meiner latenten Nebenhöhlenentzündung mich ablenken kann. Mhm. Dann werden wir einfach dieses Momentum nicht verlieren. Joe,
yes,
wie geht's dir?
Sehr gut, glaube ich. Ja, also ich bin doch bei diesem Film, natürlich geht's mir gut. Und 100. Episode ist auch sehr cool. Und man darf einfach nicht drüber nachdenken, dass wir noch 20 Jahre weitermachen müssen, um die ganze Top 250 irgendwann mal durchzuhaben.
Hast du es gerade kurz ausgerechnet?
Nee.
Aber ja, letztendlich, aber das ist wahrscheinlich nicht falsch. 2018 haben wir angefangen. Aha. Wir haben das Jahr 2024, gerade so, als wir das jetzt hier aufnehmen.
Ja, dann
also,
sind es ja noch mal so
fünf Jahre für 100.
Ja, dann sind es
unter 10 Jahre. 6x1,5, oder?
Ja. Machbar.
9 Jahre, 9 weitere Jahre.
Ja.
9 more years. Wenn eine Pandemie kommt, die uns dazu bringt, super viel auf einmal aufzunehmen, oder? Weil das hat uns schon viel Aufnahmen, ja, oder? Corona hat uns
aber wir haben auch immer gleich
viel. Da waren wir wohl nur sehr regelmäßig. Da haben wir halt einen Backlog aufgebaut.
Haben wir da nicht jede Woche irgendwie, egal.
Also released haben wir immer gleich viel. Also wir haben jetzt nicht mehr rausgehauen dadurch. Ich glaube, wir haben dann einfach nur Aufnahmepausen gemacht und so immer mal dann, weil wir so viel.
Ich hatte nur einen sehr großen Backlog.
Genau, das hat uns halt mal immer mal Pausen beschert dann.
Naja, wir sind noch gar nicht an der Reminiszenz von diesen 100 Folgen.
Ja.
Nächste Folge wird nämlich eine Jubiläumsfolge, kann ich schon mal sagen. Spoiler. Wo wir ganz viel drüber reden werden, was alles Spoiler, ja, aber ich meine, also das ist die Serie, in der wir alles spoilern, also spoilere ich auch, was wir nächstes Mal machen.
Hell yeah.
wir reden jetzt erstmal über Der unsichtbare Dritte, North by Northwest, erneut ein Film, den wir hier besprechen, in der Hitchcock-Directed-By-Staffel. Haben wir den Film schon mal besprochen, haben viele Gedanken dazu gehabt, gesagt, und ich finde, es ist ein schöner Film, um die 100. Episode hier zu haben.
Schon.
Weil er irgendwie auch so Hype ist wie der Anfang dieser Aufnahme irgendwie. Es ist einfach ein, ja. Ich sag kurz was zum Film und dann sagen wir, wie er uns gefallen hat beim jetzt irgendwie teilweise dritten, vierten, fünften Rewatch. Alfred Hitchcock ist natürlich der Regisseur dieses Films gewesen. Das Drehbuch von Ernest Lehman mit Cary Grant, Eva Marie Saint, James Mason, Jesse Royce Landis, Leo G. Carroll, Josephine Hutchinson, Philip Ober, Martin Landau und viel mehr. Und der Film handelt von einem Werbefachmann, einem Mann, der in der Werbung arbeitet, ein Madman sozusagen, Roger Thornhill, der verwechselt wird in einer Hotellobby und fälschlicherweise für einen Mann gehalten wird, der, Spoiler, nicht existiert und nur eine Art Strohmann der CIA oder FBI oder whatever, irgendeines Geheimdienstes ist. Wir sind sehr vage in vielen. Wir sind im Kalten Krieg und Geheimdienste. Das ist quasi die Background-Info, die wir kriegen. Hitchcock-typisch, ne? Ist einfach so, don't question it, it's suspense. Auf jeden Fall wird er durch diese Verwechslung reingezogen in ein Spionage-Game mitten in den USA, überlebt einen Mordanschlag, in dem er betrunken gemacht und in ein Auto gesetzt wird. Ich habe das Gefühl, es gibt effizientere Methoden, jemanden umzubringen. Aber
gibt es witzigere Methoden, jemanden umzubringen? Ach ja, gibt's auch.
Ja, auch das. Er könnte im Clownskostüm betrunken ins Auto reingesetzt.
Korrekt.
Das ist mindestens 15% lustiger. Naja, wie dem auch sei. Genau, er überlebt diesen Mordanschlag, versucht dann irgendwie das alles aufzuklären, aber die Spione erweisen sich als schlauer als er und haben ihr Alibi sozusagen waterproof und verulken die Polizei. Er versucht herauszufinden, was eigentlich passiert, geht einer Spur nach, so dem Besitzer des Hauses, in dem er unter Alkohol gesetzt wurde und entführt wurde und so. Er findet diesen Besitzer des Hauses, der ihm sagt, dass, also effektiv sagt, ja, das alles, was du da erlebt hast, ist scheinbar fake. Also die Leute sind halt alle irgendwie Geheimdiensttypen. Ergibt sich quasi durch das, was der Mann sagt, weil er niemanden davon kennt. Und dieser wird auch prompt erschossen, ganz offen in den UN-Headquarters. Nicht erschossen, erstochen, Entschuldigung. Ja, es ist so, er dreht sich so plötzlich um und es wirkt, als würde er von so einem Pfeilgift-Pfeil irgendwie, aber es ist ein Messer. Korrekt. Genau, wird erstochen. Der Mord wird ihm von der Öffentlichkeit in die Schuhe geschoben, obwohl es mindestens 15 Zeugen hätte geben sollen, die sehen, dass er nicht das Messer da reingerammt hat. Aber hey, whatever. Er rennt auf jeden Fall weg vor der Polizei, die ihn natürlich sucht wegen Mordverdacht. Er flieht in einem Zug. Dort lernt er die schöne, unbekannte, blonde Eve kennen, die ihn ganz schnell um den Finger wickelt und ein bisschen sehr receptive für seine einfach 100% Flirts. Also,
ich meine, fairerweise, so sie fängt ja fast an, oder?
Also, sie fängt an, ja. Also es ist so ein, so die Tension zwischen den beiden ist quasi ab dem zweiten Blick auf 120. Mhm. Allerdings finden wir heraus, dass auch sie ein falsches Spiel treibt. Sie schickt ihn nämlich mit Anweisungen in ein Feld, wo er von einem Cropduster, von einem Flugzeug, beinahe umgebracht wird, schafft es in letzter Minute, sich zu retten, indem er in einen LKW springt, der dann mit dem Flugzeug kollidiert. Er flieht weiter zum Mount Rushmore.
Also dazwischen sind sie noch nee, bei dazwischen, dieser stimmt.
Ist die,
Auktion.
Ist die Auktion, stimmt, vorher ist die Auktion.
Wo er sich verhaften lässt.
Genau, er geht nämlich auf eine Auktion und findet heraus, dass sie in League zu sein scheint mit dem bösen Oberbösen. Nee, Philip Van Damme ist sein Name. Gott, die haben alle einfach so Spy-Novel-Namen, das ist furchtbar. Philip Van Damme. Genau, er macht dann eine große Szene, lässt sich von der Polizei abführen, um seinen potenziell Mördern in Spe zu entkommen. Also die versucht, ihn einfach permanent irgendwie zu kriegen und umzubringen, weil sie halt immer noch denken, dass er ein Spion ist. Dann wird er von der Polizei nicht zur Polizeiwache gebracht, sondern eben zum Professor, dem Mann von Geheimdienst XY, der ihm alles offenbart. Nämlich ist Eve eigentlich eine Agentin undercover. Sie ist nämlich in League mit dem Geheimdienst und versucht, Philip Van Damme dem Geheimdienst auszuliefern. Und Roger ist wieder vollkommen in sie verliebt und versucht, ihr rauszuhelfen aus der ganzen Misere. Und dann sind sie am Mount Rushmore, wo sie einen Mordanschlag auf ihn stagen, um sie rauszuboxen. Aber es misslingt, weil der Sidekick von Philip Van Damme viel zu schlau ist. Und dann wollen sie umbringen, aber Roger schafft es, sie zu verfolgen, ihnen auf die Schliche zu kommen, sie zu retten. Und der Film endet mit einem Happy End am Mount Rushmore, als die beiden scheinbar auswegslos am Berg hängen, von der Polizei gerettet werden. Er zieht sie hoch und wir haben einen Cut, wo er sie direkt zu sich aufs Bett zieht in einem und dann sehen wir noch einen Zug in einen Tunnel reinrauschen für unsere wunderbare Sex-Analogie. Ich dachte eigentlich, der Film ist sehr einfach zusammenzufassen, aber irgendwie will ich mal anfangen in dieses Klein-Klein.
Es war sehr schön, wie es einfach ab einem bestimmten Punkt ein Ja.
Ja, es ist ein cooler Film. Also, kann man nichts sagen. Also, es ist jede Sequenz, jede Szene ist irgendwie so ein spannender Moment. Aber jetzt fangen wir doch mal mit Joe an. Wie fandest du den jetzt und wie oft hast du ihn eigentlich schon gesehen? Und überhaupt, gab es irgendwas, was dich noch überrascht hat? Oder
nö, aber ich habe, also wie oft habe ich den jetzt gesehen? Das ist das vierte, fünfte Mal oder sowas, nehme ich mal an.
Ja.
So um den Dreh, also jetzt nicht exzessiv viel, aber doch häufig. Und Nee, ich mochte ihn natürlich wieder sehr. Und ich weiß jetzt nicht, ob mir was, ob ich jetzt eine wahnsinnige Neuentdeckung jetzt beim x-maligsten Anschauen hatte, außer einfach wieder begeistert zu sein von generell Cary Grants Charme und Schauspielentscheidungen in diesem Film. Und generell, wie sehr dieser Film die ganze Zeit nur von Blicken funktioniert, was ich interessant fand. Ich weiß nicht, ob ich da schon mal so sehr drüber nachgedacht habe, wie ich es jetzt bei diesem Anschauen gemacht habe. Irgendwann im Film kam mir so, das ist eigentlich, wir erzählen die ganze Story eigentlich immer in Reaktionen, in Blicken zwischen Charakteren und ganz viel einfach in Cary Grants sehr witzigen Reaktionen auf Dingen. Und dann habe ich angefangen, darauf zu achten. Und dann ist es mir natürlich logischerweise über den gesamten restlichen Film aufgefallen. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, bei der Verfolgungsjagd im Wald dann über Mount Rushmore, das schaut dann sehr nach Studiowald aus. Und ja, aber generell wieder sehr begeistert gewesen von dem Film, hatte sehr viel Spaß, hätte ihn natürlich auch gerne im Kino gesehen. Bin froh, den einmal zumindest im Kino gesehen zu haben damals. Ja, und auf die Details gehen wir dann ein, würde ich sagen. Aber Cary Grant, MVP einfach dieses Films. Also mit Abstand.
Cary Grant und die Art und Weise, wie er sagt, Mother.
Mother.
Mother. Usually my mother dresses me.
Ich wünschte, ich könnte einen guten Cary Grant machen. Das wäre, ja.
Ich wünschte, ich hätte so viel Charisma, dass ich zu einer Frau sagen kann, normalerweise zieht meine Mutter mich an. Und es ist trotzdem irgendwie hot. Das ist die Endform des Charismatischseins. Oh boy, schön. Ted, wie fandest du den Film?
Ein wahrer Leading Man, der seinesgleichen sucht.
Kann man nicht anders sagen. Kann man nicht anders sagen.
Ich hatte mega viel Spaß mit dem Film. Das war jetzt das dritte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Und ich muss dem Joe zustimmen, den hätte ich so gern wieder im Kino gesehen. Weil jetzt die eine Sache, die mir aufgefallen ist, beim Daheim-Anschauen, das war jetzt das erste Mal, dass ich ihn alleine angeschaut habe.
Ah.
Und tatsächlich, der verliert einfach so, nicht, dass er was verliert, sondern einfach der Edit-Effekt, weil es halt so ein, erstmal, es ist ein sehr energetischer Film und es ist ein sehr witty Film und so viel Charme, ja. Dass halt, selbst als wir ihn zusammen im Kino gesehen haben vor 3 Jahren und das Kino fast leer war, allein nur mit einer Handvoll Leuten zu sehen, hat schon gelangt, dass alle zusammen einfach viel mehr, also ich hatte einfach mehr Spaß. Ich kann mich erinnern, ich habe öfter gelacht, ich habe öfter so wirklich so wow und wow. So einfach so Ausrufe gehabt. Und ich glaube nicht nur ich glaube auch die Adriana war dabei und du auch, Joe, und auch irgendwie 2 andere Leute waren im Kino. Also ich habe es halt wirklich gemerkt. Das ist so ein Film, he brings the house down. Wenn ich den in einem vollen Kino sehen würde, ich glaube, ich würde ausrasten. Aber ja, ich hatte immer noch sehr viel Spaß. Also muss ich auch nur zustimmen, Cary Grant ist hier MVP. Er ist einfach hypnotisch da beim Zuschauen. Ist einfach so cool, bei diesem Wrong-Man-Plot einfach dabei zu sein. Und halt auch jetzt, das ist das erste Mal, dass ich mir wieder Hitchcock angeschaut habe, seit dem Hitchcock Directed By. Stimmt, was jetzt auch jetzt, ich glaube, ziemlich genau 2 Jahre her ist, seitdem wir damit fertig wurden, Januar 2022.
Shit. Ja, deswegen. Aber ja. Ja,
ja, Stück. Ja. Also, ja, so lange ist es schon her, seitdem wir uns dann Family Plot angeschaut hatten, seinen letzten Film. Und es hat sich
übrigens geschrieben vom selben Autoren.
Ah, ja.
Ah.
Den wir auch gerade bei Billy Wilder hatten, weil der auch Sabrina geschrieben hat. Wollte ich nur an der Stelle mal droppen.
Ja. aber ja, es fühlt sich so an, also wie so gleichzeitig so ein Breath of Fresh Air, weil ich ihn jetzt lange nicht mehr gesehen hatte. Und also eine Rückkehr zu, oh, das war so eine Periode meines Lebens, diese Filme zu sehen. Das war so ein wirklich komisches Erlebnis. Aber es hat immer noch, also allein der Anfang, allein so die Saul Bass Opening-Sequenz war so, oh ja, Chef's Kiss. I'm in for something. Ah ja, ich hatte eine mega gute Zeit. Es ist einer seiner besten.
Dieses Main Theme ist richtig, diese Frantic Energy bringt dich gleich schon rein irgendwie.
Ja.
Ist mir diesmal irgendwie aufgefallen, wie absurd anstrengend das für den Dirigenten sein muss, dieses Theme. Naja, ich habe den jetzt das dritte Mal gesehen. Also ich hatte ihn vor Directed By, glaube ich, einmal gesehen, aber ich konnte mich irgendwie nicht mehr so wahnsinnig gut an ihn erinnern. Das war so ein Top 250-Ding vielleicht. Oder einfach ein Film, die man gesehen haben muss, Ding.
Mhm.
Auf jeden Fall fand ich ihn dieses Mal noch mal besser als bei Directed By. Und da habe ich ihn schon sehr gefeiert. Ja, ich meine, habe ich jetzt eigentlich schon eingangs gesagt, das ist einfach, der macht so viel Spaß. Ich habe ihn noch nie mit anderen Leuten gesehen. Ich habe ihn bisher immer nur alleine vorm Bildschirm angeguckt. Also es wäre mir ein Anliegen, den mal mit anderen Leuten anzugucken, tatsächlich.
Weil wir es gerade in der letzten Top 250-Episode, die gerade veröffentlicht wurde, gesagt haben, lass ein Kino mieten und den
Kino mieten.
Wann machen wir das denn jetzt endlich mal?
Spätestens zu meinem
Gefühl. Ja, für einen entscheiden.
Lass ein Double-Feature machen. Lass M und dann North by Northwest gucken als als Rausschmeißer so.
Als Rausschmeißer. Das ist gut, ja.
Das kostet dann auch nicht mehr als irgendwie gut, 30, 40 Euro pro Person oder so.
Klar.
Wenn man genug Leute ist.
Ja.
Ja, muss halt.
Eben. Auch.
Wow. Unsere PFG-Crowd muss halt kommen. Wir treffen uns alle zu einer jährlichen Convention. Einfach so Wochenende, wo wir Kino bieten.
Dude, jedes Mal, wenn ich uns drüber reden höre, denke ich mir, boah, eigentlich müssten wir so einfach so als Freundeskreis müsste man so ein monatliches, einmal im Monat mietet man sich ein Kino und schaut sich irgendeinen alten Film an. Und das wäre auch, das kostet ja dann, also ein Kino mieten für Einzelpersonen, wenn du irgendwie 15, 20 Leute bist, kostet dann auch nicht mehr als ein anderthalbfaches Kinoticket oder so. Also,
genau.
Das ist eigentlich voll okay.
Ja.
Okay.
So, dann, wir machen das jetzt wirklich.
Das machen wir wirklich. Okay, aber dann müssen wir jetzt auch eine Möglichkeit finden, wie wir das zu einem, wir machen das wirklich machen, indem wir, keine Ahnung, es in einen Kalender eintragen oder eine To-Do-Liste.
Ich schreibe mir jetzt hier eine Notiz und dann reden wir nach der Aufnahme drüber.
Das machen wir. North by Northwest.
Wir haben immer noch
ich habe überhaupt keine Trivia.
Ja,
auf jeden Fall. Ich hab mir gar nichts zu diesem Film vorher angeguckt. Ich habe mich nur mit der Jubiläumsepisode irgendwie befasst und gar nicht mit diesem Film, um ehrlich zu sein. Aber du hast schon so viel damals erzählt, dass ich das Gefühl habe, ich weiß nicht, will ich das. Ich will gar nicht drüber nachdenken müssen, was sich jetzt doppelt.
Darf's auch nicht, weil es ist so lange her, who cares?
Nobody
ich weiß remembers. Es auch nicht mehr. Also
ich habe keine Recollection von unserem Gespräch von vor zweieinhalb, drei Jahren.
Wenn du dann
ich habe gerade gelesen, dass Eva Marie Saint an Mount Rushmore bei deren Dreharbeiten dort rausgefunden hat, dass Cary Grant 15 Cent pro Autogramm seinen Fans charged hat.
Okay.
Ich weiß nicht, das wirkt sehr schwäbisch.
Oder wie sehr, einer, sehr, der seiner Zeit voraus war, weil
das stimmt,
wenn du heute Schauspieler auf eine Convention gehst oder so, machst du ja auch nichts anderes.
Ja klar, dann verkaufst du auch deine Autogramme.
Ist ja auch voll okay, würde ich sagen.
Ich hab sogar ein Autogramm von eure Mütter gekauft.
Ist alles, was ich dazu zu sagen habe.
Ich habe auch nichts, mehr, also sehr, war für meinen Vater, also nicht für mich. keine Ahnung, also es ist interessant, dass er vor dem ersten Bond-Film rauskam, sehe ich gerade. Kam 4 Jahre vor From Russia with Love raus und er macht sehr viel, sehr Bondy, bis hin zu den Namen tatsächlich, finde ich. Also diese ganzen Roger Thornhill, Philip Van Damme.
Mhm.
Also es hat sowas von so Early Bond Bösewicht-Namen, finde ich.
Absolut. Und in irgendeinem der Bond-Filme haben sie auch die Crop Dusters ihn mehr oder weniger geklaut. Also
Ach, witzig.
Ja, ja, ich weiß nicht, ob es sogar ein From Russia with Love ist, wo er von einem Helikopter angegriffen wird und Shot für Shot im Prinzip sich so wegduckt und
okay. Das ist sehr witzig.
Ja.
Well, it's me, Sean Connery. Mhm. Das ist eine Impression, die ich wesentlich besser kann als Cary Grant.
Ja, Cary Grant ist halt
ein bisschen fun. You just have to talk like this.
Ja. Vaguely Scottish und als hätte man eine Zigarre im Mund.
Genau.
Einfach alle S-Laute als aussprechen. Ist ja witzig. Aber also er hat auch dieses Bond-Feeling, das irgendwie aufkommt für mich bei den Bond-Filmen, wegen irgendwie diesen ständigen, diese Ortswechsel, und jeder Ort hat so sein Theme. Also Das finde ich irgendwie so prägnant an den Bond-Filmen.
Ja.
Das finde ich auch so prägnant an diesem Film. Was ihn auch so, ja, so süffig, für einen Film sehr süffig macht. Das ist einfach gute Unterhaltung.
Also ich muss sagen, was ich mir diesmal gedacht hat, ich weiß nicht, ob wir darüber geredet hatten, aber für mich hat sich sehr so angefühlt, weil wir da auch im Jahresrückblick drüber geredet hatten, wegen hier Mission Impossible, wegen den Mission Impossible Filmen. Und das hat mich dann doch sehr erinnert, tonal natürlich an so Bond und Mission Impossible und so weiter, aber auch, was ich noch so in Erinnerung habe, darum, wie dieser Film entstanden ist, ne? Dass es eben nicht zuerst Charaktere gab, um die dann eine Story gestrickt wurde, sondern halt, es gab Setpieces. Und ich finde, das merkst du im Film auch an, dass es ein Film ist, der gestrickt ist um einzelne Setpieces, die Hitchcock machen wollte oder auch, ja, wahrscheinlich Hitchcock machen wollte. Also, ne, ich erinnere mich, das ging aus von, dass er irgendwie die Idee hatte mit dem Man in Lincoln's Nose, so, ne, das ist irgendwie eine Verfolgungsjagd auf Mount Rushmore, und dann gab es die Idee mit der Crop Duster Scene, und dann gab es die Idee mit der ganzen Zuggeschichte, mit der Auktion, Hitchcock mag eine Auktionsszene und so, ne. Und ich fand es immer lustig zu schauen jetzt, wie dann zwischen diesen Setpieces was gemacht werden musste, um halbwegs sinnvoll, in Anführungszeichen, die Kurven zu kriegen, um zum nächsten Setpiece zu kommen. Und ich muss sagen, das ist super elegant gemacht in diesem Film, dass es nicht auffällt, dass du mehr oder weniger einfach nur zwischen den Setpieces Gründe findest, warum Charaktere jetzt zu diesem Setpiece kommen und warum dieses Setpiece zustande kommt. Und das funktioniert wahnsinnig gut wegen dem Humor und auch ganz viel wegen Cary Grant und weil man ihm seine Art, einfach als weirder Everyman in diesem Ding gefangen zu sein, einfach glaubt, ne? Weil er es einfach so hinnimmt, so. Das ist kompletter Wahnsinn, aber ich bin jetzt da drin, so, ne? Und dann nimmt er einen so mit als Zuschauer, glaube ich, ist, warum das dann so funktioniert. Also, ich muss sehr lachen, wo dann der Professor ihn zum Mount Rushmore mitnimmt und ihm dann erklärt, warum wir jetzt zum fucking Mount Rushmore gehen, weil der fucking Bösewicht eine Villa am Mount Rushmore hat. Alles ja nur Gründe, damit wir dieses Chase-Scene auf dem Mount Rushmore haben können, aber es funktioniert.
Ich liebe auch die Szene, wo er quasi erklärt, was eigentlich die Situation ist, und die das einfach dann mit dem Flugzeug leer überschatten, so für 20, für 15 Sekunden oder so, und dann der geht einfach drauf, so, what the fuck?
Ja, der war so geil, also, this is not important. You don't give a fuck. Wir müssen uns jetzt hier eigentlich gar nicht überlegen, was die da sagen. Wir haben auch keinen Bock, uns zu überlegen, weil, who cares? Also,
ich finde eine Sache, wieso es so elegant funktioniert, oder für mich zumindest, wieso es mir so vorkommt, ist einfach diese heightened reality, dass wir halt von Anfang an so ein bisschen auf einer komischen Schiene sind. Und ich glaube, ein großer Punkt, wie das den einleitet, ist einfach diese ganze Sequenz, wie sie ihn anfangs umbringen wollen. Dieses ganze betrunkene Verfolgungsjagd und dann vor Gericht und dann ist das Haus aber komplett wieder sauber gemacht und umgestellt. Es ist also alles so ein Ticken drüber. Und deswegen, und so werden wir eingeleitet in den Film. Und der Rest vom Film habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht, weil es auch so random einfach das als Methode zu nehmen, mit dem Crop Duster hinumzubringen, anstatt halt einfach wieder irgendwie so, vielleicht wieder ein Typ mit einem Messer, vielleicht einfach, oder so, irgendwas Simples.
Ja.
Aber nee, deswegen funktioniert es.
Ja, ist witzig. Ich hab auch drüber nachgedacht, was eigentlich der Grund ist, warum sie in der UN filmen. Oder warum ist es in der UN passiert mit dem Typen? Es ist halt einfach, ja, der ist da halt. Ja, genau.
Genau. Weil die UN eine coole Location ist. Punkt. Ja. Ganz damit genau. wir diesen Top-Shot machen können.
Ja, genau. Genau deswegen.
Sie hatten gar nicht die Erlaubnis, da drin zu filmen.
Ja.
Und auch das draußen haben sie mit einer Spycam gemacht, habe ich gerade gesehen.
Yes. Sie, wenn ich mich recht erinnere, in einem gefakten Handwerkerlaster oder so, wo die Kamera rausgefilmt hat oder so. Diese Szene, wo Cary Grant reingeht und dann haben sie es nachgebaut. Also da war Hitchcock, glaube ich, mit einem Fotografen drin und hat illegal Fotos gemacht und dann haben sie es im Studio nachgebaut. Die Innenlocation.
Awesome. Love it.
Generell ist es ein, finde ich, wahnsinnig cinematischer Film. Also ich war, das war, glaube ich, der Grund, warum ich mehrmals den Gedanken hatte, boah, das jetzt im Kino zu sehen, wäre irgendwie geil, weil es immer wieder, es ist einer von denen Hitchcock von, also Hitchcock generell natürlich super visueller Filmemacher, völlig klar, aber dass er, es gibt wenig Hitchcock-Filme, wo mir so große Landschaftsaufnahmen und so weiter in Erinnerung bleiben und gerade dieser Topshot bei der UN, wo er rausrennt, oder dann gibt es diesen ewig langen Kranshot, wo er bei der Crop Duster Scene ankommt, ne? Wo wir einfach nur, also was ein unglaublich teurer Shot gewesen sein muss, um einen Kran zu, ne, Kran am, dabei zu haben, mitten ins Nirgendwo zu kachen, der wahrscheinlich, was weiß ich, eine 5-Mann-Crew braucht, um ihn überhaupt zu bedienen, nur damit man diesen einen Shot hat von oben, wo man ihn einfach, wo der Bus ankommt, er aussteigt und man sieht ihn einfach ewig in dieser Leere stehen. Was ein saugeiler Shot ist und der ja auch gefühlt 2 Minuten steht oder so, damit man, wo man genug Zeit hat, sich jedes Detail in diesem Shot anzugucken und alles ist interessant und so weiter. Das ist schon immer bei Hitchcock der Fall, dass irgendwie alles visuell interessant ist, aber so, dass man so weitläufige Aufnahmen hat. Spektakel in die Breite, sage ich jetzt mal. Das ist wahrscheinlich der mir in dem Kontext bei Hitchcock am meisten in Erinnerung ist.
Ich denke irgendwie gerade noch an Blackmail aus irgendeinem Grund. Aber vielleicht.
Da gab es diese Aufnahmen im British Museum, wo sich einer in so einer Statue runterlässt und so, ja.
Vielleicht, wahrscheinlich denke ich deswegen dran, wegen diesem Setpiece dann.
Ja, aber auch, es gibt schon einige, ne, auch Torn Curtain, was er in Ost-Berlin dann, oder in, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie in der DDR spielt, wo es diese, auch diese riesigen Museumsaufnahmen gibt und so weiter. Gibt schon viele, aber diese Crop Duster Scene, ich glaube, das ist, was mir da eben so, und auch weil der Aufbau so lang ist, ne, wir haben einfach nur totale, wie er da immer wieder ein Auto sieht und dann kurz denkt, da ist er das. Und dann dieser Typ und er, wo die sich gegenüberstehen an diesem verlassenen Highway, ne, und du hast einfach wie so einen Western-Shot einfach nur von den beiden, einer rechts im Bild, einer links im Bild und dann geht er zu ihm rüber und so. Das ist einfach voll von so weiten, eher so westernigen Landschaften.
Ja, die USA geben einfach auch viele solche Landschaften her.
Ja, also der Midwest auf jeden Fall, ja.
Einfach das irgendwo im Nirgendwo.
Genau.
Ja, so, auch, ja. So vom Gefühl her, es ist natürlich die ikonischste Szene, aber ich denke immer noch so sehr irgendwie an dieses Mount Rushmore-Café. Mhm. Irgendwie, ich weiß gar nicht, warum mir das so. Es bleibt mir fast mehr von diesem Film hängen als die Crop Duster-Szene. Okay. Und ich weiß nicht warum. Ich habe das Gefühl, irgendwas in mir scheint sich sehr nach Hotels, Restaurants aus den 60ern zu sehnen. Oder nicht mal 60er, das ist ja sogar aus den 50ern sogar noch. Aber so diese Art und Weise, also ich denke da irgendwie an, keine Ahnung, das Overlook Hotel oder hier, ich glaube, auch bei What's Up Doc tatsächlich. Es spielt halt auch irgendwie, es spielt in den 70er Jahren in so einem Hotel in den USA und es ist alles irgendwie so, ich weiß nicht warum, aber die Sachen wirken alle so komfortabel. Vielleicht liegt es auch daran, dass in einem Studio gedreht wurde. Aber es ist alles so gebaut als so, ich kann es nicht in Worte fassen, aber ich, ja. Da kürzlich irgendwie so ein Moment, wo ich gemerkt habe, irgendwie stehe ich auf Architektur. Mhm. Vielleicht stehe ich einfach auf Architektur aus dieser Zeit.
Diese Mid-Century-Sachen, ja.
Diese Mid-Century-Sachen, total. Das ist so, es ist alles so unnötig groß. Ich glaube, das ist es. Es ist unnötig groß und unnötig komfortabel und gepolstert.
Right.
Und es ist so, wir haben jetzt die Möglichkeit oder erheben uns jetzt, um quasi den maximalen Komfort und den maximalen Raum einfach auszunutzen, den wir haben können. Und das ist irgendwie, was Vermessenes, aber gleichzeitig auch irgendwie geil. Also, ja, das ist irgendwie das ist meine Two Cents irgendwie zu dem, was mir am meisten hängen bleibt. Aber
also, sure, ich kann das sehen. Also, architektonisch, das ist natürlich einfach ein sehr eindrucksvolles Bild, finde ich. Diese, ich weiß nicht mal, ob es wirklich gibt, dieses Besuchergebäude da. Irgendwas in die Richtung wird es schon geben am Mount Rushmore, aber ich habe keine Ahnung, ob sie sich das quasi ausgedacht haben für den Film und das ein Matte Painting ist oder ob das in irgendeiner Weise eine Kombination mit einer realen Location ist, das habe ich überhaupt nicht mehr in Erinnerung.
Wirkt sehr wie ein Matte Painting, um ehrlich zu sein.
Gut möglich, ja. Aber architektonisch ist es natürlich einfach striking, so, ne, die, wie sich das so reinlehnt in die Landschaft. Und das zieht sich ja auch durch, ne, Van Dams Haus. Erst Van Damme, heißt der Van Damme? Ja, genau.
Van Damme, ja.
Der ist Van Damme.
Ja. Geil. Van Dams Haus, ne, wie sich das auch über den Hügel raus lehnt, so, ne. Und ich finde auch dieses Besucherzentrum lehnt sich ja auch so in die Landschaft rein. Und das Haus später lehnt sich so in die Landschaft rein. Das ist einfach so ein architektonischer Stil, der sich da durchzieht. Eindrucksvoll ist er auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich gemütlich nennen würde, aber eindrucksvoll, ja.
Tatsächlich, wenn ich jetzt an die Szene denke, die hat dich irgendwie ausgeklügelt da in Erinnerung. Weil jetzt fand ich so, jetzt, wo ich es dann nochmal zum dritten Mal gesehen habe, dachte ich so, dieses Fake-Argument war ja wirklich so das Oberflächlichste von Oberflächlichen. So, hey you, get here. No, let me go. Bam.
Yeah.
Und dann war es schon vorbei. Also so hat es sich für mich angefühlt. So ein bisschen zu schnell irgendwie.
Aber wenn du dich zurückerinnerst, wo du das erste Mal gesehen hast, also für mich kam das definitiv so aus dem, also dass sie ihn dann auf ihn schießt, das war ein überraschendes
Moment,
wo ich
total,
ihn das erste Mal gesehen habe. Entsprechend funktioniert es auf jeden Fall.
Auf jeden Fall funktioniert es. Das war einfach so beim wiederholten Anschauen. Und dann nach langjähriger Pause hatte ich es halt so ein bisschen anders in Erinnerung. Weniger den Schock und mehr so, ich weiß, was kommt. Da kommt jetzt das Schauspiel. So, sie tun so, als ob das dazu kommt. Und dann kam es so ein Ticken plumper rüber, als ich es erwartet hatte. Aber wenn man es nicht erwartet, dann ist es natürlich sehr überraschend. Aber es funktioniert immer noch. Also es ist eine clevere Lösung, um das voranzutreiben. So, okay, man hat sich so ein paar Probleme erbaut mit, jetzt verdächtigen sie sie. Und so wie der Film das so auf kluge Weise macht, ist, dass er im Prinzip so sich so nach vorne kettet. So, okay, wir haben ein Problem, das lösen wir jetzt hier. Und es steht ein neues Problem, das lösen wir in der nächsten Sequenz. Und dann entsteht nochmal ein neues Problem. Und dann hangeln wir so uns entlang. Und ich finde, um nochmal den Vergleich zu, als wir beim Jahresrückblick über Mission Impossible geredet haben, ich finde, hier hilft es dem Pacing auch super. Also der Film kommt, es ist so auch wieder einer der wenigen Filme, der mir sehr viel kürzer vorkommt, als er eigentlich ist. Also der hat so einen guten Rhythmus einfach.
Das ist lang. Oh, krass.
Ja,
das habe ich auch nicht so gespürt.
140 Minuten fast. Mhm. Also
ja.
Ja.
Der hat so einen guten Rhythmus.
Wie ein James-Bond-Film auch, ja.
Der halt so das gut vorantreibt und dann halt auch wieder so ein richtig hitchcockiges, abruptes Ende, was ich nicht mehr gewohnt war.
Hell yeah.
was ich auch so feier. Und es ist halt auch so nochmal sein most insane Ending. So.
Yeah.
einfach, wir sind jetzt in 5 Sekunden fertig und dann nochmal fettes Innuendo und dann ciao.
Ja, ja. Einfach nochmal. Ja, es kratzt mich immer so ein bisschen an, dass es halt so ein offensichtlicher ADR-Line ist, ne, mit dem Mrs. Thornhill, so, was er musste für die Zensur, damit quasi suggeriert wird, die beiden sind jetzt verheiratet, jetzt ist okay, dass wir Sex andeuten. Ja. Skandalös. Und was halt mit der Lippenbewegung von Cary Grant in keinster Weise übereinstimmt.
Ja,
Also es ist so awkward. Der Schnitt ist halt geil. Also der Moment ist gut.
Ja, das ist beide.
Ja.
Ich meine, es ist nicht sonderlich clever, aber sehr lustig.
Naja, also für die Zeit für das, was es will, mit dem Augenzwinkern in die Zensur sich reinlehnen sozusagen, das ist schon gut, finde ich. Also ich mag den Spirit dahinter und ich muss jedes Mal lachen.
Ja, ist absolut. Und tatsächlich wünsche ich es mir so ein bisschen zurück. Ich wünschte, das wird einer mal heutzutage mal ausprobieren. Also nicht nur diese Art von Ending, sondern einfach nur die Abruptheit von Hitchcocks Enden von seinen Filmen. Einfach das. Mich würde es interessieren, wie es im modernen Kontext rüberkommen würde, ausschauen würde.
Das wäre eine coole Idee. Ich kann es mir schwer vorstellen gerade.
Das wäre halt eine richtig harte Dissonanz, weil es halt einfach nicht.
Ja.
Beziehungsweise vielleicht war es auch zu der Zeit so, nein, also jetzt auch ein paar Billy Wilder-Filme und so ein paar älteren Filme, man geht schon ziemlich, das Ende ist schon generell etwas abrupter, so im Stil und im, ja nicht Editing, mir fällt jetzt das Wort nicht an, aber es fühlt sich auf jeden Fall kürzer und schneller an in älteren Filmen, als es sich jetzt in moderneren Filmen anfühlt. Vielleicht,
ich meine, wir sind Teil davon ist sicher auch, dass du keinen Abspann hast, ne? Also Abspann ist ja immer im Vorspann, das heißt, du hast halt immer ein und vorbei, tschüss.
Ja, genau.
So, ne? Und heutzutage lässt der Abspann einen ja so ein bisschen raussacken, vor allem wenn es dann auch irgendwie eine Mid-Credit-Scene oder gibt, dann ist das dann. Aber es gibt durchaus, also es ist selten, ja, das stimme ich zu, aber es gibt durchaus Filme, die heutzutage so enden nach dem Motto, ey, wir haben unser Ding erzählt, fertig. Mir fällt jetzt natürlich keiner ein, aber immer wieder, wenn es passiert, denke ich mir, nice.
Das gibt's ja, schon auch immer mal. Ein. Ich habe so das Gefühl, es könnte so eine Genresache sein, dass halt mehr in Genrefilmen sowas vorkommt, als jetzt in modernen Dramas oder anderen jetzt Superheldenfilmen oder was auch immer, beziehungsweise die habe ich jetzt auch lange
nicht gesehen. Ja, ich meine, da kann man sich einfach mehr rausnehmen, denke ich.
Ja. Anyway, I like it. Cool. Also, es macht Spaß.
Ja,
ich finde es einfach
total.
Nice.
Es ist irgendwie, es ist vorhersehbar in seinem, wenn man irgendwie seine Filme jetzt so kennt, oder ich meine, natürlich haben wir den Film ja alle auch schon gesehen, aber gleichzeitig ist es trotzdem jedes Mal so ein Bäm!
Ja, genau.
Okay, alles klar. Der ist vorbei.
Nee, ich finde das schön. Ich mag es, wenn ein Film einfach weiß, wenn er seinen Pulver verschossen hat. Ne? Wenn man vor allem, wenn es nicht ein Film ist. Also ich finde, ein Epilog ist ja immer dann gut, wenn wir irgendwie ein sehr emotionales Charakterstück hinter uns haben und jetzt müssen wir irgendwie noch wissen, wie es mit denen weitergeht. Oder deswegen ist es, also bei Genrefilmen kommt das, glaube ich, häufiger vor, weil da das Character-Piece im Genre irgendwie mit drin ist. Also ich habe jetzt gerade so ein bisschen gedacht, ehrlich gesagt, an Talk to Me. Der hat auch ein sehr, also der ist auch fertig, direkt nachdem er sein Ding erzählt hat. Da ist nicht viel Epilog. Das ist nicht so hart wie der hier. Aber das ist jetzt ein Genrefilm, wo ich gerade dran denken musste. Ja, der macht sein großes Finale und dann machen wir 15 Sekunden nochmal ein und dann ist raus so. Ne?
Yeah.
Und ich glaube, weil halt da, das ist ein Genrefilm, wo die Character Beats, ne, das Charakterdrama mit dem Genre irgendwie verbunden ist. Und das heißt, wenn das Genre-Element seinen Höhepunkt erfährt, erfährt unweigerlich natürlich auch das Charakterdrama seinen Höhepunkt und dann gibt es nicht mehr viel danach zu erzählen. So, ne? Sei denn, du hast jetzt einen Horrorfilm, wo das Böse am Ende überwunden wird und dann musst du noch mal einen zeigen und jetzt geht es uns allen gut oder jetzt, wie gehen wir jetzt mit dem Trauma um, dann ist es was anderes. Aber zumindest, was mir gerade dazu einfällt an aktuellem Kino.
Ich habe das Gefühl, das ist was im Theater auch manchmal genutzt werden könnte. Einzig und allein, weil bei meiner Arbeit wir kein Stück haben, das nicht abrupt endet. Aber halt auch immer offen. Also das sind keine abgeschlossenen Enden. Daran musste ich natürlich auch denken. Aber es hat überhaupt nichts mit Hitchcock zu tun.
Bottoms ist auch ein Film, der irgendwie hat seinen Höhepunkt. Dann machen wir noch 30 Sekunden Resolven von Charakterpunkten und dann enden wir auf einem Bang und fertig. Also der ist auch sehr lean, was das angeht. Ich gehe gerade meine Favorites-Liste des letzten Jahres durch, um zu gucken, wo erinnere ich mich an ein Killer-Ende.
Ja.
Continue, please.
Ich habe gerade auch nachgedacht, ob mir irgendwas einfällt. Aber da ich letztendlich nichts gesehen habe, was ihr nicht auch gesehen habt, kann ich sowieso nicht punkten.
Das Lehrerzimmer, also der deutsche Oscar-Kandidat dieses Jahr, der endet fast zu früh nach meinem Geschmack. Aber
okay.
Der endet auch sehr abrupt. Anyway, ich meine, das ist nützlich.
War North by Northwest der Film, wo Hitchcock Cary Grant aus dem Ruhestand zurückgeholt hat? Oder erinnere ich mich da falsch? Wollte Cary Grant nicht irgendwie auf? Oder war das schon bei To Catch a Thief? Ich meine, das war ja auch, da war es ja schon etwas älter in diesem Film.
Ja, das Gefühl, es war North by Northwest. Aber Joe, du warst das bestimmt besser.
Ich weiß nicht. Ich erinnere mich jetzt nicht direkt an einen späteren Film mit ihm und Cary Grant, also müsste es ja fast
sein. Ja, es ist der letzte mit den beiden.
Dann muss es ja sein, ja.
Du, Catch a Thief war halt 4 Jahre früher noch. Also ich weiß nicht, ob es
der Ich meine, Cary Grant war, glaube ich, bei beiden schon offiziell.
Musste man ihn überzeugen.
Ja, genau.
Man, was für ein Charisma einfach. Er ist einfach so krass, jemanden zu schauen. Ich meine, das haben wir letztens erst bei Billy Wilder mit, ich weiß nicht, wie sie diese Episoden rauskommen, aber mit dem 7-Year-Itch, mit der Screen Presence von Marilyn Monroe haben wir darüber geredet. Yes. Und halt Cary Grant ist halt auch einfach so einer, der einfach so eine Präsenz hat auf dem Big Screen. Er ist echt krass. Der hat einfach das gewisse Etwas und dann auch einfach dieser Charme und alles.
Ja.
Da kauft man ihm ab, dass seine Mutter dass Jesse Royce Landis einfach seine Mom ist und die sind einfach genau gleich alt.
Ja, genau. Oder dass er einfach irgendwo reinläuft und die Ladies swoonen.
Oh, ich muss so laut lachen, das ist fast eine meiner absoluten Lieblingsszenen, wo er da in dieses andere Krankenhauszimmer reinklettert und die Lady macht das Licht an und sagt so, was sagt sie? Stop. Und dann zieht sie ihre Brille auf und sagt, stop. seine Reaktion das ist schon lustig. Und seine Reaktion ist so geil, weil er sagt, und dann einfach geht. Ich weiß nicht mal, was seine Reaktion genau sein soll, aber es ist so. Oh, es war, glaube ich, mein größter Lacher jetzt beim Alleine anschauen.
Das war schon großer,
ja. Das ist ein super Moment. Das ist sehr lustig. Jimmy Stewart wurde ja von Hitchcock so wegkomplimentiert von diesem Film. Hast du es damals erzählt?
Ich weiß es gar nicht mehr.
Keine Ahnung. Weil Hitch sich wohl irgendwie mal verquasselt hatte und ihm halt irgendwas erzählt hatte von dem Plot. Genau, als sie Vertigo gefilmt haben, hat er quasi nebenher Jimmy Stewart von seinem nächsten Projekt erzählt und so ein paar Plotpunkte. Und Stewart dachte, geil, will ich auf jeden Fall, werde ich bestimmt Roger Thornhill spielen. So, also war quasi schon so dead set.
Yeah.
Und Hitchcock wollte eigentlich Cary Grant. Und dann hat er irgendwann realisiert, dass Stewart so richtig einfach, ja, Hype, wenn dieser Film von Hitchcock gemacht wird, dann werde ich der Mann sein. Und er wollte ihn nicht verschrecken. Und dann hat er die Produktion delayed, bis Stewart bei Anatomie eines Mordes, also Anatomy of a Murder, dann quasi in den Dreharbeiten drin war und dann halt
gesagt, jetzt ist schnell.
Das ist jetzt schnell. elegant.
It's one way of doing it, ja.
Und dann hat er dann halt Cary Grant gecastet.
Ja.
Ah, sehr lustig.
Das ist auch
mit Jimmy Stewart.
Ja.
Ja, weiß ich nicht. Er hat schon Charisma, aber ein bisschen erratischeres.
Das ist anders. Cary Grant ist lustiger, finde ich. Ja. Also es ist schon ein sehr anderer Film, wenn ich den mir mit Jimmy Stewart. Es ist ein ernsterer Film, glaube ich, wenn ich mir den mit Jimmy Stewart vorstelle.
Ja. Sehr straight. Ja, stimmt. Also er ist ein sehr straighter Typ irgendwie.
Also dieses einfach.
Er drückt eher auf die Tränendrüse als auf den Lachmuskel.
Ja, gar nicht mal unbedingt nur auf die Tränendrüse, sondern halt einfach dieses, was er halt, finde ich, nicht so hat, ist einfach mit einer leichten Augenbewegung lustig sein zu können. Einfach in einer leichten, in einer Blickreaktion einen Lacher hervorzurufen. Das ist jetzt nicht, was ich mit Jimmy Stewart unbedingt verbinde.
Ja, eher nicht.
Und er ist es auch nicht jetzt den Sex-Appeal von Cary Grant. Also in der Screen-Persona hat er halt auch nicht.
Ja.
Aber ist interessant. Hat ihn, okay, danach hat er keine Projekte mehr, wo vielleicht Jimmy Stewart hätte dabei sein können, aber das war dann auch, Vertigo war ja auch der letzte Film mit Stewart und jetzt vielleicht wollte er dann auch nicht mehr, als er gemerkt hat, so, oh shit, jetzt filmen die North by Northwest diese Wichse.
Ja, keine Ahnung.
Bei den restlichen Filmen, da war keine wirkliche Stewart-Rolle mehr dabei. Ja. Überlege, was in den 60ern noch kam.
Ja, nicht wirklich. Ich meine, in Psycho, ist auch nicht wirklich eine Stewart-Rolle. Nee. Da irgendwie der Buddy oder der Sam ist zu jung.
Ja, und auch so, das wäre nicht so weit weg von der Hauptrolle. Also das wäre
ja, nee.
Fraglich, ob er das überhaupt gemacht hätte. würde ich mal sagen.
Eben, ja. Ja, stimmt. Ist es der letzte der großen Verwechslungsfilme? Oder nicht Verwechslung, aber ja, doch letztendlich so, nicht Verwechslung, aber halt Man,
Wrong on Man.
A Hunt. Wrong Man ist das Wort, danke. Der Wrong Man-Filme.
Von Hitchcock, ja.
Von Hitchcock, von, ja. Meine,
das ist der einzige, den ich kenne.
Nicht, nee, nicht generell, nicht generell, aber halt von Hitchcock so. Weil es ist ja schon so,
er hat ihn halt perfektioniert.
So ein Theme auch in den frühen Werk. Ja, absolut.
Ich meine, ich glaube, der hat ja seit 39 Steps quasi versucht, den perfekt zu machen. Und ich glaube, North by Northwest ist so sein Ausrufezeichen gewesen. So macht man diese Plotline.
Ja,
wäre auch weird gewesen.
Topaz geht auch so ein bisschen in die Richtung, ne?
Ah,
ich kann mich an Topaz nicht erinnern.
Aber der ist ja auch so eine andere, also ich meine, da ist ja auch der Ton komplett anders. Der fühlt sich
der
nicht wirklich wie so ein Wrong Man.
Ernster. Ja, es ist jetzt kein so ein Fun, so ein rompiger Spy-Thriller, sondern ein ernsterer Spy-Thriller.
So ein Tinker Tailor Soldier Spy.
Ach, das war Topaz.
So genau.
Oh nee, der war nicht gut. Ja, der Kalte Krieg hat nicht nur gute Sachen hervorgebracht. Wobei, der Typ, der Fidel Castro gespielt hat, in dem war ganz lustig. Aber auch nur, weil völlig egal, wer Fidel Castro spielt, das ist irgendwie witzig, wenn Fidel Castro von jemandem gespielt wird.
Wenn jemand das Outfit anzieht. Hui!
Das ist einfach irgendwie, witzig. Ja, hier gab es irgendwie ja auch fast gar keinen Bezug auf die Realität. Das habe ich vorhin schon angesprochen. Findet ihr das gut? Also, dass er so auch ein bisschen zeitlos dadurch sein kann, dass er nicht zu explizit, ich meine, es geht um Kalten Krieg, ja, aber nicht um, keine Ahnung.
Ja, aber es geht genauso
Bay
um
Bay of Pigs.
Es geht genauso um Kalten Krieg, wie es in den meisten James-Bond-Filmen um Kalten Krieg geht, ne? Mhm. Der Kalte Krieg ist ein Aufhänger, den wir haben, damit Spione rumrennen, so generell.
Genau.
Ne? Das ist eine Ausrede. Und ich finde durchaus, das macht es zeitlos. Und es ist ja so, es bietet eben die Möglichkeit, das irgendwie in ein kontemporäres Setting einzusetzen, aber dadurch, dass der Kalte Krieg und das Spionage und so weiter, ist halt alles so ein bisschen abstrakt und so weiter. Das heißt, das kannst du super vielfältig einsetzen. Na, da kannst du einen Topaz machen, was sehr viel ernsterer, real bezogenerer Spy-Thriller ist oder sowas hier, was einfach ein kompletter Romp ist. Und das ist eigentlich so ein bisschen wurscht, wer hier für wen spioniert, weil ich meine, es wird ja noch niemals von der Sowjetunion geredet, das ist ja immer nur so, ja, Van Damme ist ein Importer und Exporter, Exporteur von Staatsgeheimnissen. Und es wird immer nur geredet, ja, der haut ab auf die andere Seite oder zu denen oder, also es wird ja nie wirklich gesagt, wohin er geht und für wen er arbeitet und so weiter. Das ist auch egal. Who cares? Who gives a shit? Und ja, ich finde schon, dass es das zeitloser macht. Und zu den Mini-Kommentar erlaubt er sich ja dann doch, indem er sagt, indem der Professor dann sagt, ich weiß gar nicht mehr, wie genau es formuliert, aber wo es dann darum geht, um den Kalten Krieg zu gewinnen, wo er dann so im Beiläufig sagt, ja, was ist, was wir schon lange nicht mehr tun oder so, irgendwie so, ne? Und das ist so ein Mini-Kommentar, der auf Realbezug irgendwie was zu sagen hat, aber darum geht's halt nicht.
Ja. Das ist eigentlich perfekt so. Wobei, es ist halt auch was für sich, wenn man sich irgendwie mit dem Kalten Krieg beschäftigt und dann irgendwie Kommentar aus der Zeit sieht, aber ich weiß nicht, ob ein Hitchcock-Film da das Prime Example dafür ist, ich das
diese halt möchte. Topaz macht das und Torn Curtain macht das extrem und Torn Curtain hat, finde ich, einen sehr interessanten Kommentar auf das Ganze.
Ja, hier ist halt auch der,
ob man jetzt den Film besser findet oder nicht, aber ja.
Ich meine, die Perspektive ist von dem Wrong Man, ist halt ein, wie auch im Film gesagt wird, ein super langweiliger Typ eigentlich, so. Wieso haben dich denn deine letzten zwei Frauen verlassen? So, ja, my life was too boring. Ja. So, er weiß halt nichts davon, deswegen ist es halt nicht wichtig, weil im Prinzip er ist halt, der Punkt ist, dass er überfordert ist und so die ganze Zeit einfach nur gleichzeitig jemanden hinterher rennt und vor dem Gesetz wegläuft und irgendwie einfach nur, um zu checken, was gerade los ist. Und so in die Tiefe sollte man da auch einfach nicht gehen. Also das würde dem Rhythmus hier schaden. Also weil hier ist das wirklich, es wird halt nur revealed, was nötig ist, um einfach auf den nächsten Punkt zu kommen. Und das treibt es halt wirklich voran. Und es funktioniert deswegen sehr gut.
Das kann ich so beschreiben. Ich denke irgendwie habe ich gerade an Tim und Struppi gedacht. Das ist auch so ein bisschen wenig Bezug zur Realität, wobei ja manchmal ein bisschen zu viel Bezug zur Realität. Also ja. Wie dem auch sei. Bevor ich es zu sehr abschweife, würde ich sagen, kommen wir doch zum Fazit. Oder habt ihr noch irgendwas, was ihr vorher noch loswerden wollt, was wir jetzt nicht mehr angesprochen haben zu diesem Film, den wir sowieso schon mal besprochen haben?
Ja, ich will den im Kino sehen
nochmal. Ja.
Mein Kommentar ist, Kinomieten, wann?
Wann?
Ist auch, was meine Notiz hier
schickt uns Vorschläge an Planet 5 gegen Gmail.
Genau, schickt uns Vorschläge.
Wann habt ihr alle Zeit?
Wir machen eine Doodle. Die Doodle ist unten unter der Folge verlinkt.
Ja, man kann ja jetzt, seitdem das Ganze zu Spotify gehört, kann man ja Umfragen mit den Episoden releasen. Also,
oh shit. Das stimmt, okay. Ja. Das stimmt. Ich denke jedes Mal, ich weiß gar nicht,
nein,
ob ich mich davon gestört fühlen würde, wenn ich eine solche Umfrage sehe unter, also so, das schlägt dann ja irgendwie so Fragen vor wie, hat dir die Folge gefallen? Ja, nein.
Ja, das ist halt so, nee, okay.
Ja, toll.
Cool, good feature, bro.
Ja, good feature. Well, okay. Kino wann, bin ich voll dabei. Ich würde aber erstmal kurz sagen, dass ich den Film auf der Nummer 32 eingeordnet habe. Unter Rear Window und über Once Upon a Time in the West.
Genau. Bei mir ist er
Weil ich finde ihn ja nicht besser als Rear Window und ich finde ihn aber besser als Once Upon a Time in the West. Das ist
Bei mir ja, sind Ted, die beiden Filme noch etwas höher, aber er ist fast auf derselben Landung, fast auf derselben Stelle bei mir gelandet. Und zwar ist er aber auf 34 über Psycho, den mag ich noch lieber als Psycho, und unter Singing in the Rain. Da konnte ich ihn nicht mit überschieben.
Das ist sehr lustig, ich habe Psycho auch auf 35.
Tja, Psycho und Rear Window sind ja bei mir in den Top 10, glaube ich, beide. Aber ich habe ihn auf 36, also auch sehr ähnlich in derselben Gegend. Hinter M und vor Coco. Und bei mir ist auch Singing in the Rain ist da auch in der Gegend. Also da haben wir irgendwie alle so ein Classics Spot.
The Classics Corner.
Ja, Classics Corner, die nicht Top 10 sind, aber ja, also ja, ich finde es inzwischen ist es echt so ein bisschen ätzend, die Liste immer einzuordnen, weil ich mir jedes Mal denke, ah fuck, ich muss das eigentlich alles umsortieren.
Ja, total.
Weil ich habe dann halt auch so ja, es ist Goodfellas besser als dieser Film, aber er ist definitiv nicht so gut wie High and Low. Aber ich habe Goodfellas über High and Low. Ist das überhaupt richtig? Habe ich Two Towers über Goodfellas und High and Low? Ist Two Towers besser als Singing in the Rain? Wahrscheinlich nicht. Was macht Two Towers so viel wert? Ist Interstellar ein Platz 18? I don't fucking know. Sollte ich das einfach alles neu sortieren?
Für mich, ich habe einfach gesagt, wenn ich einen Film neu sehe, dann ordne ich den Film neu ein. Und dann, das reicht mir jetzt, weil dann denke ich nicht wirklich drüber nach. Und dann schiebe ich einfach, wenn ich zufällig mal einen Film nochmal anschaue, dann schiebe ich den wieder hoch und runter, je nachdem, wie es mir passt.
Ja, genau. Ja. Fairweise, The Apartment ist jetzt bei mir natürlich noch nicht eingeordnet, weil den ordne ich natürlich erst ein, wenn wir den für die Directed by Billy Wilder Episode gesehen haben. Deswegen könnte er ein Platz höher sein, aber oder wenn er niedriger, aber macht jetzt hierfür keinen Unterschied. Ja, genau, ich mache es halt auch so, ich fasse die Liste meistens nicht an, es sei denn, ich ordne den Film an irgendeinem Platz ein, wo es dann unmittelbar relevant ist.
Mhm.
Dann schiebe ich schon mal was hin und her, aber zu viel Arbeit und eigentlich ist es auch nicht wichtig. So.
Das ist wahr. Ich ordne ihn einfach irgendwo ein, was mir mein Herz in dem Moment sagt.
Ja, genau.
Und wenn ich dann irgendwann mal drauf gucke und merke, das fühlt sich nicht mehr so stimmig an, dann schiebe ich ein bisschen hin und her.
Ja.
Apropos ein bisschen hin und her schieben, wir werden in der nächsten Folge, die ihr euch nächste Woche, übernächste, in vier, bald anhören könnt, in zwei Wochen vermutlich. Sprechen wir über den Stand jetzt, den unsere Listen zum Zeitpunkt dieser Aufnahme haben, Und genau, werden da ein paar lustige kleine Stats raushauen, werden ein bisschen drüber labern, wie sich das anfühlt, jetzt wo 100 Filme hinter uns sind und noch vieles mehr. Könnt ihr euch alles in 2 Wochen anhören. Wir haben es noch nicht aufgenommen, machen wir gleich. Und bis dahin bleibt mir nur zu sagen, danke, dass ihr beiden dabei wart.
Gerne, gerne.
Und danke, dass ihr zugehört habt, liebe ZuhörerInnen. Und ihr könnt uns gerne schreiben, falls ihr North by Northwest gesehen habt, auf planetfilmgeek@gmail.com oder auch Challenges aufgeben. Es steht immer noch aus, dass WhatsApp-Doc auf den Challenges ist. Hat noch niemand WhatsApp-Doc gechallenged.
Wobei, wenn diese Folge rauskommt, wissen wir nicht, ob das noch stimmt, aber...
Ja, das stimmt.
Falls es okay, in der Zwischenzeit ja. jemand gemacht hat.
Ich nehme es zurück.
Falls es in der Zwischenzeit also niemand nicht, gemacht
ja,
hat.
Ja, falls es niemand gemacht hat. Ich meine, die Folge, in der ich das sage, kommt, ist quasi heute rausgekommen, was genau. wohl war. Egal. Ich habe das Outro gemacht. Ihr könnt uns aber auch auf Facebook, Twitter, also X, auf Meta, X oder. Nee. Auf Facebook, Twitter, planetfilmgeek@gmail.com. Instagram haben wir auch, fällt mir gerade ein. Mhm. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt doch so charismatisch wie Cary Grant.
Bye.
Bye. Ciao.